Anne Gideon, wir sitzen hier in einem Raum der Gethsemane-Kirche in Berlin, eine Kirche mit einem guten Ruf. Hier kamen im Herbst 1989 Tausende zusammen, die für die friedliche Revolution damals gestritten haben. Frau Gideon, auch in diesem Jahr nehmen an dem Kirchentag hier mehr als 100.000 Menschen teil, hier in Berlin und in Wittenberg. Was bedeutet für Sie insgesamt ein Kirchentag, Kirchentage?
In Berlin hat das für mich angefangen. In Berlin 1989 war ich mit damals 18 Jahren auf meinem ersten Kirchentag. Das war noch ein geteilter Kirchentag. Also für mich als Kind aus dem Zonenrandgebiet Göttingen hieß das durch den Korridor fahren und dann nach West-Berlin auf dem Kirchentag im Wedding auf Turnhallenfußboden schlafen und dann zu den Füßen von Wolf Biermann in einer Kirche sitzen und zu Füßen von Gerhard Schöne Lieder mitsingen. Also es ist schon auch irgendwie so Jugendsozialisation, die dann aber relativ rasch weitergegangen ist über, also eigentlich in so eine Art ehrenamtlicher Mitwirkung auf ganz verschiedenen Ebenen.
War dieser erste Kirchentag schon was Besonderes, also inspirierend, vielleicht auch, um nachher sich intensiver der Theologie zu widmen?
Ganz gewiss, das war einer der Faktoren. Also ich hatte in der Zeit Religionsleistungskurs, merkwürdigerweise, war in einem Jugendkreis für junge Erwachsene in Göttingen, in St. Albani und fuhr auf diesen Kirchentag und kriegte auch irgendwie dafür schulfrei, was erst nicht so ganz klar war und ich es dann doch gemacht habe. Und wir waren dann mit Leuten von der Jugendgruppe zusammen. Und ich fand das sehr bemerkenswert, ja.
Sie haben gesagt, Biermann und Schöne, an die Lieder können Sie sich erinnern. Was war noch prägend?
Damals habe ich erlebt Hartmut von Hentig, habe erlebt Annemarie Schönherr und habe so überhaupt dieses ganze Thema der Ost-West-Leute sozusagen, der eigentlich überreifen DDR, bloß wussten wir es noch nicht, also sozusagen so die letzten Meter ja wirklich der DDR noch erlebt. Und das erinnere ich vor allen Dingen als eine irgendwie prägende Stimmung, diese Absurdität, dieser Ost-West, diese Atmosphäre, das erinnere ich ganz stark. Und an Leuten, da müsste ich jetzt noch mal ein bisschen in meinem Kopf graben, da waren diese musikalischen Erfahrungen eigentlich das Größte. Jürgen Ebach, eine Bibelarbeit damals schon, so das ganze Thema jüdisch-christlich schwang mit.
Kirchentage gelten ja immer als Zeitansage, so ist das Wort, würden Sie auch sagen, der Kirchentag legt schon den Finger in die Wunde von bestimmten Problemen?
Ach, legt in die Wunde ist vielleicht zu viel. Die Themen sind einfach präsent, die dran sind. Also, oder manchmal ist der Kirchentag sogar, hoppelt er so ein kleines bisschen hinterher, auch das passiert. Ich habe unterschiedliche Situationen erlebt. In Stuttgart 99 hatte nun just die rot-grüne Bundesregierung den militärischen Einsatz im Kosovo gebilligt und eine eigentlich ganz harmlos gedachte Veranstaltung mit Konrad Reiser und damaligen Verteidigungsminister Scharping wurde zu einer bestgehüteten Veranstaltung mit irgendwie 50 Jungs von der Waldjugend ums Podium, weil man nicht wusste, was da als nächstes passiert. Das war völlig aus dem Off und völlig überrollt. Und ich habe nun gerade erlebt auf dem Kirchentag eine Veranstaltung zum Thema Gottesdienste mit geflüchteten Menschen. Da wären vor anderthalb Jahren, wäre das gesteckt voll gewesen und jetzt war das sehr überschaubar. Also die Planung und die Wirklichkeit korrespondieren eben nicht immer, wenn das Programmheft 5 Monate vorher gedruckt werden muss. Das ist einfach so.
Sie kennen sich damit ja auch aus. Sie waren ja auch mal Mitarbeiterin des Kirchentages. Wie erlebt man das sozusagen von innen, wenn es um die Vorbereitung von solchem Mega-Event geht?
Also das war meine erste richtige berufliche Funktion, die ich hatte, neben so Hilfskraft und sonstigen Tätigkeiten. Das war mein erster richtiger Beruf, so diese Assistenz beim Kirchentag 1999, also Stuttgart 1999. Da habe ich nach dem ersten theologischen Examen dann beruflich in der Studienleitung des Kirchentages gearbeitet, beim damaligen Studienleiter Konrad von Bonin, mit der Generalsekretärin Margot Kiesmann, die in der Zeit zur Bischöfin von Hannover gewählt wurde. Das war auch so eine, wo die Zeit eigentlich schneller lief als die Funktion und sie dann gerade diesen Kirchentag noch gemacht hat. Und ich habe da das, was sich dann später in meinen anderen Funktionen vertieft hat, habe ich da zum ersten Mal erlebt, wie das ist, so Teil von einem System zu sein. Und dass das nur funktioniert, wenn man da drin seine Rolle kennt und weiß, welche Rolle habe ich jetzt gerade und mit wessen Rollen muss die in einen Scharnier passen, damit das Ganze läuft. Der Kirchentag ist ja ein logistisches Abenteuer erster Güte. Und das war für mich total prägend. Und das war auch der eigentliche sozusagen die eigentliche Schwelle. Also danach kann man nicht mehr zurück in diese Situation der bloßen Teilnehmerin. Also für mich war das jedenfalls nicht möglich, weil ich zu genau jetzt wusste, wie es so funktioniert.
Aber es ist nicht schwierig. Man muss ja Monate, vielleicht sogar ein Jahr vorher ungefähr festlegen, in welche Richtung geht das alles. Ich meine, muss man ja Prophetin sein.
Na, das ist man ja nicht alleine. Also die Hauptamtlichen spielen da ja wirklich nur so eine Hebammen begleiten, protokollieren, Majortensahnenrolle. Das sind starke, sehr autonome, immer für den Kirchendach neu berufene Vorbereitungsgruppen, die das Präsidium beruft und die Ausschüsse und die sozusagen aus den jeweiligen gesellschaftlichen, kirchlichen, politischen Sphären kommen und dann einfach ihre Expertise damit reinbringen. Das wäre als einzelner Hauptamtlicher ja gar nicht zu machen.
Es ist ja schon interessant, dass der Kirchentag von den Besucherzahlen eigentlich ungefähr die Teilnehmerzahlen halten kann, obwohl die Kirche ja schon in der Krise steckt, obwohl die Mitgliederzahlen zurückgehen. Ist der Kirchentag da nochmal besonders attraktiv?
Ich denke schon. Also der Kirchentag hat eine ganz eigene Charme und ich glaube, er hat einfach auch so einen Rhythmus, den man gut verkraften kann. Also für manche Leute ist das ja eine Regelmäßigkeit des Kontakts zur Kirche. Und man muss sich ehrlich eingestehen, dass manche das so sehr viel intensiver als Taktung auch nicht brauchen. Und diejenigen, die in ihren Gemeinden intensiv arbeiten, lassen sich durch den Kirchentag auftanken, methodisch, menschlich, Kontakte, überhaupt das Gefühl, wir sind viele. Das ist natürlich in vielen Gemeinden, ist das schon allein eine Energiespritze, tagelang das Gefühl zu haben, ich bin mit diesem Quatsch nicht allein, so, ich bin Teil von etwas, was pulst, was einen Rhythmus hat. Und für Leute, die distanzierter sind, die können da sozusagen so ihren Abstand einnehmen. Das lässt ja sehr, sehr viele Dosierungen zu. Das ist am Kirchentag sehr human. Das findet man in der Ortgemeinde meistens nicht. Da gibt es meistens so eine Monokultur und die mag ich oder mag ich nicht.
Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Der Kirchentag steht ja auch immer wieder in der Kritik von verschiedenen Seiten. Er sei zu politisch oder vielleicht zu kirchenfern sogar. Jetzt hat der Kirchenrechtler Hans-Michael Heinig hat gesagt, man steht sozusagen gegenüber der Kirche, das sei nicht gut. Außerdem hat er gesagt, das sei alles nicht so richtig demokratisch legitimiert, weil ein Präsidium beruft und entscheidet. Wie sehen Sie das?
Das ist ein großer Rundumschlag. Ich sehe das nicht so kritisch. Ich glaube, das ist, also das mit dem klaren Gegenüber zur Kirche, das hat meiner Wahrnehmung nach ganz früh mal funktioniert, als der Kirchentag Impuls war, 1948 zu sagen, wir brauchen eine starke Gesellschaft, weil die kirchlichen Eliten das nicht halten konnten, was wir gebraucht hatten. Und deswegen braucht es eine christliche Verwobenheit mit der Gesellschaft. Das hat ja sozusagen der Katholikentag schon viel früher gewusst und umgesetzt. Und das war sozusagen die bittere evangelische Erkenntnis, dass wir Christinnen und Christen in allen Positionen in der Gesellschaft brauchen, damit nicht das Totalversagen, das moralische Totalversagen sozusagen greift.
Ja, bei den Katholiken war traditionell sozusagen Laien gegen Klerus.
Genau, das hatte ja dann eine richtig gute Tradition. Und also Laien gegen Klerus und gegen Staat, das war sozusagen eine Doppelfront, aus der man nochmal ganz anders agieren konnte. Das war evangelisch nicht so klar, sondern viel verwobener. Und diese Verwobenheit hat sich ja in Wahrheit gehalten. Also zum Teil waren natürlich einfach die Leute in Personalunionen in ihren Gemeinden engagiert und beim Kirchentag engagiert. Aus dem Kirchentag heraus sind viele Leute dann auch leitende Geistliche geworden oder in wichtige kirchliche Funktionen gegangen. Ich sehe das nicht in dem Sinne so kritisch, dass ich sagen würde, man muss unbedingt ein Gegenüber sein. Ich sehe reale Menschen vor mir, die bestimmte Lebensläufe gehabt haben, die ich in sich plausibel finde. Und jetzt ist das natürlich sehr extrem, 2017, das finde ich tatsächlich zwischendurch auch ein bisschen grenzwertig, dadurch, dass der Kirchentag und die EKD und die Landeskirche Berlin-Brandenburg, die Landeskirche Mitteldeutschland gemeinsam ja Veranstalter sind, ist es ein sehr hohes Element von landeskirchlicher und EKD-Beteiligung. Und der Kirchentag muss so ein bisschen gucken, dass er sozusagen seinen Ton behält. Und ich glaube, das wird einfach spannend, hinterher das wieder auseinander zu sortieren und vielleicht muss man es auch nicht, aber ich denke schon, es ist ganz nützlich, nochmal so Kassensturz zu machen und zu sagen, was gehört uns, was gehört euch und wie machen wir weiter.
Müsste der Kirchentag vielleicht auch, ich sag mal, staatsferner sein, also vielleicht darauf verzichten, dass eben prominente Politiker wie jetzt sogar Barack Obama und Angela Merkel hier auch gefeiert werden.
Es wäre dann eine wirklich andere Veranstaltung. Also das kann man in anderen Ländern ja sehen. Also wenn man das staatsferner organisierte, wäre das Essen sehr viel kleiner. Und wenn man es staatsferner organisierte, müsste man eventuell auch auf staatliche Zuschüsse verzichten und hätte eine deutlich andere Dimension, die man sich überhaupt leisten könnte. Und ich sage mal so, ich bin da nicht gewesen, weil ich andere Veranstaltungen in der Zeit hatte, aber da waren überwiegend junge Menschen, habe ich gehört. Die wollten das, es war eine wahnsinnig gute Stimmung. Es ging um Kernthemen von Glaube, Staat, Evangelium, Religion, Politik. Und ich weiß nicht, warum man das nicht, diese Gespräche nicht mit den Leuten führen soll, die das brennend interessiert und die auch Zuschauer mobilisieren, das muss man ja auch sagen. Also diese Leute haben ja einen hohen Mobilisierungsfaktor. Und sie haben, es funktioniert meiner Erfahrung nach in beide Richtungen. Das sind auch Veranstaltungen, wo sich die Politiker ein bisschen entspannen, weil es nicht dieses Ausmaß an Kampfrhetorik hat. Und es ist für die Gesellschaft quasi die Möglichkeit, diese Leute mal etwas näher zu erleben. Das war für mich total prägend, als ich mit 18 das erste Mal so eine riesige Messehalle moderiert habe mit Giovanni Di Lorenzo. Und auf dem Podium saßen Schäuble und Hartmut von Hentig und so diese Menschen so aus der Nähe zu erleben, so das, wie das ist, wenn jemand wie Schäuble plötzlich so in der Nähe ist, das ist ein völlig anderes Gefühl, als wenn man das im Fernsehen oder in der Zeitung sieht. Und ich glaube, dass Leute dieses Gefühl aufregend finden und dass es irgendwie abstrakt ist, das so voneinander wegzuorganisieren. Sondern das sind Bildungserlebnisse für junge Leute, die sich dadurch für sowohl für Politik wie für Kirche in anderer Weise interessieren, weil das nicht ein Screen unter anderem ist, sondern sozusagen dreidimensional.
Ein Konfliktpunkt vor dem Kirchentag war ja die Einladung an AfD-Politiker, hier auch aufzutreten. Der Katholikentag hatte sich damals dagegen entschieden, der Kirchentag dafür. Wie sehen Sie das?
Der Katholikentag musste schnell handeln und das Thema war frisch. Und die haben es sehr prinzipiell entschieden, was Podien betrifft, aber medial natürlich auch doch sich natürlich dazu viel verhalten und auch Interviews gegeben in der Nähe von AfD-Leuten. Der Kirchentag jetzt hat das anders entschieden, aber nicht der, ergibt, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht der Parteiraum, sondern einer Person zu der konkreten Frage, wie macht man das als Christ in der AfD? Und zu dieser konkreten Frage muss eine Person Rede und Antwort stehen. Das finde ich tatsächlich eine interessante Frage. Und wenn die AfD das sozusagen politisch für sich nutzt, kann man nur sagen, das tut sie so oder so. Also sie nutzt es, wenn sie ausgeladen wird und gibt sich einen Opferstatus. Sie nutzt es, wenn sie eingeladen wird und nimmt sich ein Podium, wie man es macht. Man kann die Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließen. Und ich finde jetzt diese Lösung mit dieser einen Person zu der konkreten Frage relevant. Und Menschen wollen auf diese Frage eine Antwort.
Frau Gideon, Sie begleiten und haben den Kirchentag auch zum Teil mitgestaltet. Würden Sie sagen, er hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten auch stark verändert?
Das ist eine schwierige Frage. Ich habe das Gefühl, er ist ein bisschen mitgealtert. Ich kenne viele Leute irgendwie seit 20 Jahren und wir werden alle nicht jünger. So, das ist mir beim Eröffnungsgottesdienst sehr aufgefallen. Ich sah mich vom Brandenburger Tor sitzen 2003 beim Ökumenischen Kirchentag. Jetzt saß ich vom Platz der Republik, aber so in Rufweite sehe ich uns damals noch bei glühender Hitze den ersten Ökumenischen Kirchentag in Berlin feiern. Das ist jetzt 14 Jahre her. Und ein paar der Persönlichkeiten und Rollen haben sich ausgetauscht, aber vieles ist doch auch sehr ähnlich. Die Technik ist irgendwie besser geworden und die Leute Facebooken sozusagen, während das passiert, das wäre damals irgendwie nicht denkbar gewesen. Aber ich finde, der Kirchentag ist sich in gewisser Hinsicht treu geblieben. Ob das eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, weiß ich gar nicht.
Sie haben hier auf dem Kirchentag gleich 7 Auftritte, wenn man das so nennen mag, also ein Bibelarbeit, Gebete, eine Diskussion über das Ende der Volkskirche. Muss man konstatieren, dass die Volkskirche sozusagen zu Ende geht?
Das ist nun, also dieses Podium hat im Zentrum den Bischof von Malzahn aus dem Bereich Spengel Mecklenburg-Pommern und die Kollegen vom Zentrum Mission in der Region und von der EKD werden das sozusagen flankieren. Ende der Volkskirche in dem Sinne vielleicht Ende der Versorgungskirche, in manchen Landstrichen bestimmt, in anderen noch nicht. Das ist eine große Ungleichzeitigkeit. Wir haben einfach sehr viele Realitäten gleichzeitig. Das ist bei uns in der Nordkirche besonders stark zu spüren. Unser Tenor ist da nicht Ende, sondern unser Tenor ist, wo sogenannte weiße Flecken sind, ist ja nicht nichts, sondern den Blick darauf zu lenken, was entsteht, wenn das klassische Pfarrhaus, Gemeinde, volle Stelle, Musiker, Küster, wie man es so kennt, wie einige von uns es noch kennen, wenn es das nicht mehr gibt und es auch nicht mehr so gedehnt werden kann, dass es das noch so gerade so gibt, sondern wenn es das einfach gar nicht mehr gibt, was dann passiert. Und da passiert ja nicht nichts. Und darauf wollen wir den Blick lenken. Also was in solchen Regionen, wo eigentlich keiner mehr hauptamtlich für die Kirche tätig ist und es trotzdem Gemeinde gibt, was da eigentlich passiert. Das finde ich interessant. Ich hatte vorvergangene Woche im Pastoralkolleg in Ratzeburg einen Kurs mit Rabbinern, die gesagt haben, bei uns ist es so, ein Rabbiner ist Luxus. Eine Gemeinde ist da, wo Gemeindeleben stattfindet, was man an folgenden Dingen erkennen kann. Der Rabbiner ist Luxus.
Das sind ja oft sozusagen Wanderrabbiner, ja, die dann immer nur zum Schabbat kommen.
Und genau. Oder ich meine, die katholischen Geschwister im Erzbistum Hamburg haben auch eine Situation, wo sozusagen die Geistlichen wirklich wandern müssen, um die Sakramente zu bedienen und die Gemeinden vor Ort je nach Vitalität der Nichtgeistlichen leben. Und das nicht rein defizitorientiert anzugucken, sondern zu schauen, was bedeutet das für gemeindliches Leben. Also auch der Urgemeinde hat man nicht gesagt, ihr werdet versorgt sein. Ganz im Gegenteil. Also es kann sein, dass wir Transformationsprozesse großer Güte von uns vor uns haben, beziehungsweise ich bin sicher, dass wir das haben.
Lebt denn jetzt sozusagen der östliche Teil der Nordkirche schon das vor, was vielleicht auf den westlichen Teil noch zukommen wird?
Manche sagen das, dass das sozusagen modellhaft wäre. Ich denke, dass man schon die besondere Situation der ostdeutschen Geschichte betrachten muss, dass das eben nicht ein Modus, also dass diese relative Minderheitensituation, die wir jetzt dort haben, natürlich auch Teil eines kirchenfeindlichen Programms der DDR war, die jahrzehntelang hatten Kirchenleute dort einerseits den irgendwie stabilisierenden Faktor, eine Gegenposition zu sein, andererseits natürlich auch ein totales Ausmerzen der Strukturen und persönliche Benachteiligung von Beteiligten. Und das setzt sich in der zweiten und dritten Generation fort und kappt bürgerliche Bräuche und Subventionsmöglichkeiten. Und damit ist es schon eine andere Situation, als wenn es sich in so einem etwas saturierten bürgerlichen Milieu einfach so etwas vergleichgültig. Das finde ich ist schon was anderes. Und deswegen würde ich immer sagen, man muss sehr genau gucken, was jeweils vor Ort ist. Manche Leute haben es nie anders gekannt, als Minderheit zu sein und haben deswegen gar nicht so dieses depressive Grundgefühl, früher war es doch aber anders. Und andere sind von diesem Gefühl sehr stark geprägt, weil es ja eine Dauerkränkung ist, dass die Leute das irgendwie nicht haben wollen, was man da so im Köcher hat.
Es ist ja zum Teil gerade für die ländlichen Regionen sehr schwierig, für Dörfer, wo die Kirche noch eine ganz besondere Rolle spielte, das Pfarrhaus früher mal sehr wichtig war. Geht da wirklich auch was verloren an Dorfkultur?
Ich denke schon, ja, wobei da die Kirchen auch nicht der einzige Faktor sind. Also es gibt halt einfach auch Dörfer, in denen gibt es keine Kneipe, keinen Einkaufsladen, keinen Arzt, kein gar nichts. Und es gibt auch Dörfer, wo es genau noch die Kirche gibt, die in ihren Räumen überhaupt Kontaktfläche organisiert. Es gibt im Mecklenburgischen Gemeindehäuser, die verkauft werden an Bürger oder an Engagierte, die sagen, wir richten hier ein Wartezimmer. Und zwar ein Wartezimmer auf Arzt, Steuerberater, Hebamme, Automechaniker. Und während sie sozusagen auf diese Dienste, ambulanten Dienste warten, sind wir hier ihr kirchlicher Rahmen, weil wir die einzigen sind, die überhaupt Gemeinschaftsfläche zur Verfügung stellen können. Sowas finde ich sehr faszinierend, also dass sozusagen die Kirche ihren Auftrag, Kommunikation zu organisieren, in ganz neuer Weise wahrnimmt.
Anne Gideon, werfen wir einen Blick zurück auf Ihre Biografie. Sie haben ja neben Theologie auch Kunstgeschichte studiert. War das für Sie eigentlich auch eine berufliche Option oder sozusagen nur die Hilfswissenschaft für die Theologie?
Das muss ja kein Widerspruch sein. Ich habe in Marburg angefangen und habe dort im Institut für Kirchenbau und kirchliche Kunst der Gegenwart schon als Erstsemesterin und Zweitsemesterin Seminare gemacht, die mich sehr fasziniert haben. Und habe dann Kunstgeschichte studiert, auch weil ich das genau nicht nur als Hilfswissenschaft benutzen wollte. Also mich interessierten Fragen von Theologie und Ästhetik und ich hatte aber das Gefühl, einmal sozusagen schauen zu wollen, wo denn die Ästhetik eigentlich herkommt, ohne sie schon gleich in den Dienst der Theologie zu stellen. Ich habe dann während meiner Studienzeit in Heidelberg, habe ich auch in Mannheim in der Kunsthalle gearbeitet, in der Museumspädagogik. Und das hat mir beruflich großen Spaß gemacht und das hätte ich mir auch verstetigt vorstellen können. Das hat sich dann schlicht anders ergeben, aber das war in der Zeit ein wichtiges Nebengleis zum Studium.
Sie sind ja in Göttingen geboren, haben aber nicht dort studiert, sondern sind nach Marburg, nach Durham, Heidelberg und Wuppertal gegangen. Warum gerade diese Studienorte?
Na, wenn man in Göttingen geboren ist und zur Schule gegangen, muss man da nicht unbedingt studieren. Also ich wollte einfach auch weg.
Ich habe da studiert, ich fand es sehr schön.
Das ist, wenn man da nicht gelebt hat. Ich finde es auch schön, aber ich kannte es halt irgendwie schon und brauchte ein bisschen Distanz dazu. Marburg war irgendwie so eine gute Halbdistanz und außerdem hatte ich bei einer Wohltmann-Tochter Flötenunterricht und irgendwie hat sich das so ergeben. Und Durham war, ich hatte mich in England beworben in verschiedenen Orten und dafür habe ich den Studienplatz gekriegt und liebte sehr diese alte Kathedralstadt und wollte gern das englische System erleben. Erstens, weil ich in so einem deutsch-englischen Jugendorchester gespielt habe und auch, weil ich das sehr mochte, dass das da die Fakultäten anders organisiert sind. Also ich hatte bei einem Juden Altes Testament und bei einem Katholiken Kirchengeschichte und bei einer Anglikanerin irgendwie Women's Studies und es war einfach etwas von diesem staatskirchlichen abgelöste Weise Fakultät zu sein, das hat mich sehr gereizt und auch dieses College-Leben.
Ist da auch eine Verbindung geblieben, ja, zu England?
Ja, das ist eine Verbindung geblieben. Ich habe noch Freundinnen und Freunde da und kenne noch den Dirigent von damals, von dem Jugendorchester und bin da neulich auch mal wieder gewesen. Also das ist ich habe dann auch Gemeindepraktikum gemacht in Liverpool und habe so den Kontakt dazu immer auch ein bisschen gehalten, ja.
Und Wuppertal, das hat aber nicht mit Johannes Rau zu tun, ne?
Nein, das war wirklich eine nachlaufende Koinzidenz. Ich hatte dann eine Hilfskraftstelle bei Berthold Klappert, also bei einem dort sehr wichtigen systematischen Theologen und wollte dann zum Schluss so ganz gerne in so eine kleine kirchliche Hochschule. Ich fand das ein gutes Setting zum Examens vorbereiten. Und ich habe Bochum wiederum hatte eine interessante Kunstgeschichte. Dann bin ich immer einen Tag in der Woche nach Bochum gefahren und habe das weitergemacht und habe an der kirchlichen Hochschule gearbeitet und in der Stadt Wuppertal gelebt und mochte das sehr gerne.
Ja, ich hatte das mit Johannes Rau erwähnt. Sie waren ja dann auch im Präsidialen Bundespräsidialamt, als Johannes Rau dort Bundespräsident war. Wie kam es?
Das war toll, dass ich in Wuppertal studiert habe.
Natürlich. Das kann ich mir vorstellen. Wie kam es zu dieser Verbindung?
Es war klar, das war nur für diese Amtszeit. Und dann wurde das intern ausgeschrieben und dann habe ich mich schlicht beworben und bin es dann geworden. Also das war ein ganz normales Verfahren. Und dann musste ich mich dem Bundespräsidenten selbst natürlich auch vorstellen. Und da gab es über Kirchentag, über Verlist, über Wuppertal gab es sozusagen Nähen, wo er, glaube ich, wusste, da kann jemand sich relativ schnell einarbeiten in Dinge, die ihm wichtig sind.
Und wie muss man sich dann die Arbeit im Bundespräsidialamt vorstellen? Also hatten Sie dann auch öfter mal Kontakt mit ihm oder?
Also man muss immer sagen, dass es das Bundespräsidialamt ja eigentlich nicht gibt, sondern es ist nur Teil jenes Kollektivwesens, was man Bundespräsident nennt. Und Zeiten, in denen über einzelne Mitarbeiter des Amtes, was in der Zeitung steht, sind keine guten Zeiten. So, und insofern, ja, wir haben alle mit ihm zu tun gehabt. Und ja, man begleitet Termine, bereitet sie vor, bereitet Texte vor. Aber man ist im Wesen, Sie merken das vielleicht schon daran, wie ich darüber rede, man ist im Wesen nicht, das ist eine strukturelle, nicht auf Augenhöhe Tätigkeit und soll es auch nicht sein, sondern man ermöglicht jemand anderem die Ausübung seines Amtes als eine von vielen. Und da griff wieder das, was ich am Anfang über Kirchentag gesagt habe, wenn ich irgendwo gelernt habe, was es heißt, Teil eines Systems zu sein, dann da. Das Wesensprinzip Gittermappe zum Beispiel habe ich da erstmalig und für immer verstanden.
Das müssen Sie nochmal erklären.
Also was ist ein Vorgang? So, also eine Sache kommt zu einem ins Zimmer und kommt von woher und geht von wohin und braucht sozusagen die Paraffe, also die zur Kenntnisnahme eines bestimmten Referates, um dann ihren Gang zu gehen. Und das muss man von innen erleben, um ein Gefühl dafür zu haben, dass es so eine gewisse Sinnigkeit hat, aber natürlich auch was Behäbiges, aber es sichert auch was ab. Und es ist eben kein Start-up-Unternehmen, so, sondern es ist eine oberste Bundesbehörde, in der einfach auch keine Fehler passieren dürfen. Und die Frage, ob jetzt der Tag eigentlich schon relativ viele Stunden hatte, ist eben nicht wichtig, weil es gemacht werden muss. Und wem man was zur Kenntnis geben muss, das habe ich einfach gelernt als hohen Grad von Wichtigkeit gegen Alleingänge. Und das ist hilfreich, war hilfreich auch für spätere Tätigkeiten, immer zu gucken, wer muss das, was hier gerade passiert, noch wissen, damit es gelingt.
Die Pastorin und Rektorin des Pastoralkollegs in Ratzeburg, Anne Gideon, ist heute unser Gast beim Talk auf NDR Info. Frau Gideon, Sie scheinen ja Gegensätze zu lieben. Im Bundespräsidialamt waren Sie, dann machen Sie ein Vikariat im Stadtteil St. Georg. Das ist ja nicht unbedingt der vornehmste Ort von Hamburg.
Na, seinen Vikariatsplatz wählt man sich ja nicht. Den bekommt man. Und ich war damals noch Kind der Hannoverschen Landeskirche und sozusagen habe aber schon damals noch nordelbischen Konditionen Vikariat gemacht und habe das zugewiesen bekommen, was sich im Nachhinein für mich als großer Glücksfall entpuppte. Und die Gemeinde selbst hat wohl auch gesagt, naja, die war in der Politik, die passt zu uns. Also St. Georg ist ein politischer Stadtteil, das war damals, glaube ich, noch etwas stärker so als heute. Und das Thema, also wir schrieben das Jahr 2004, also Kontakt mit dem Islam, dort gibt es eine sehr starke Arbeit mit der Moschee. Über das AIDS-Pfarramt sozusagen arbeiten mit sozusagen nicht unbedingt stromlinienförmigen Biografien. Das war und ist dieser Gemeinde sehr wichtig. Und die hatten irgendwie das Gefühl, jemand, der schon ein bisschen was gesehen hat von der Welt, den wollen sie da gern haben. Das rechne ich denen sehr hoch an.
Und wie muss man sich das konkret vorstellen? War das dann auch sehr stark geprägt von diakonischer Arbeit?
Das war stark geprägt von diakonischer Arbeit. Also St. Georg war zu dem Zeitpunkt wirklich also es gab natürlich auch so ein bisschen Familienarbeit, aber stand doch im Vordergrund Erwachsenenarbeit und eben mit Arbeit mit Obdachlosen, Arbeit mit Menschen, die im Kontext von HIV positiv sind und der Kontakt zur Moschee, und Stadtteilarbeit mit muslimischen Jugendlichen, interreligiöse Schulfeiern waren da schon sozusagen Thema, als es noch keine EKD-Denkschriften dazu gab. Also das war so ein Biotop von starken Gegensätzen. Und im Grunde wenig Normalität.
Das war ja auch wenige Jahre nach 9/11. War das eigentlich spürbar, dass eben das Klima sich auch verändert hat?
Ja, total. Das war total spürbar. Ich hatte eben 2001, also direkt nach 9/11, in der Rolle, die ich damals im Präsidialamt hatte, ja auch die Zuständigkeit für Islam. Und wir haben damals organisiert den ersten Moscheebesuch eines deutschen Bundespräsidenten auf deutschem Boden. Das hatte es zu dem Zeitpunkt noch nicht gegeben. Also im Ausland aber nicht im Inland. Und der Bundespräsident ist damals in Marl in Westfalen in die Synagoge gegangen. Und wir haben an einer interreligiösen Schulfeier teilgenommen. Und musste man immer so gucken, wer kommt mit aufs Foto. Und die Leute von DTIP wollten so ihren Kuchen davon abhaben. Und diese ganze Vorsichtigkeit, die haben wir da erst angefangen zu lernen, die jetzt heute gang und gäbe ist. Das war vor jeder Islamkonferenz. Das war bevor die Mehrzahl der Leute überhaupt wusste, dass es verschiedene islamische Gruppierungen gibt und dass man bei denen nicht einfach sagen kann, wie, keine Ahnung, wenn man einen Katholiken will, nimmt man den Erzbischof so ein, muss es doch auch geben. So. Also diese wahnsinnige Pluralität des Islam, die ja bis heute eine Schwierigkeit ist, die existierte damals quasi unterhalb der Wahrnehmungsfläche. Und da habe ich im Zusammenhang mit dem damaligen Innenministerium furchtbar viel gelernt.
Ja, Anne Gideon, als Ihren Wunschtitel im Talk hatten Sie zunächst überlegt, ein Stück der Wise Guys zu nehmen. Die gehören ja schon fast zur Tradition des Kirchentags. Warum diese Idee?
Ich habe mit Eddie von den Wise Guys tatsächlich zusammen studiert und bin so alt wie die. Also sozusagen, ich bin derselbe Jahrgang wie die Kerngruppe der Wise Guys, die in Köln als Jungs da sozusagen sich aus so einer Abi Crew entwickelt haben. Und ich habe mit denen mal zusammen in Phillies ein Seminar gemacht, als die noch echt in karierten Hemden und bunten Hosen auftraten und so die netten Jungs aus einer Kölner Vorstadt waren. Und ich habe, glaube ich, sogar damals auch mal den Kontakt zum Kirchentag zumindest mitgestiftet. Und ich kenne die einfach in der alten Besetzung, jedenfalls kenne ich sie gut, mag sie sehr und hätte das irgendwie lustig gefunden.
Aber Sie haben sich dann dazu entschieden, nicht die Wise Guys zu wählen, sondern einen Song von Leonard Cohen. Warum?
Ich hatte dann öfter in die Texte reingehört und dachte, irgendwie ist es jetzt mir gerade ein bisschen zu jugendlich. Ich finde das, ich mag es, aber gerade dann bei deutschen Texten eines Wunschliedes wird dann so jede Zeile auf die Waagschale gelegt und dann habe ich gedacht, das ist ein bisschen unpassend. Und die Hymne Anthem von Leonard Cohen, die ich mir gewünscht habe, die ist für mich ein ganz wichtiges Lied. Ich habe darüber meine Predigtmeditation gemacht, über dieses The crack is where the light gets in, also durch den Riss, durch die Ritzen kommt das Licht. Und diese Predigtmeditation ist dann erschienen irgendwie einen Monat, nachdem er gestorben war. Und es hat mich sehr angerührt. Und ich mag den Ton von ihm sehr, dieses Angeraute. Ich mag auch sein Ringen um so eine jüdische Identität. Ich finde es ganz religiös, vieles von dem, aber in so einer, ja, mit so einem Ring, mit so einem abwesenden, gefühlten Gott. Und ich finde diese Vorstellung, dass durch das, wo was bröckelt, also wo die Fassade bröckelt, dass dadurch etwas kommt, was uns einen Schlüssel gibt zu einer Seele von einem Menschen oder zu einer Lösung eines Konfliktes oder zu einem Element von Situationswahrheit oder so. Das finde ich ein Bild, was mich lange schon beglückt und begeistert. Und das gefällt mir. In dieser Anthem, so forget your perfect offering is crack where the light gets in. Also sozusagen das perfekte Opfer, der perfekte Schein ist es nicht, sondern das, was einem unterläuft, darüber gibt es ein Element von Wahrheit und das rührt mich.
Dann hören wir jetzt Leonard Cohen.
Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free.
Sie hören den Talk auf NDR Info. Zu Gast hier auf dem Kirchentag in Berlin ist die Pastorin und Rektorin des Pastoralkollegs in Ratzeburg, Anne Gideon. Kann man sagen, Sie sind beruflich sehr umtriebig. Mit Mitte 40 arbeiten Sie nun schon in Ihrer sechsten oder siebten Stelle ungefähr und alle in recht unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Reizt Sie der ständige Wechsel?
Ach so, ständig ist der gar nicht. Das muss man ein bisschen aufdröseln. Also direkt nach dem Studium habe ich in drei Funktionen im Grunde im Rand, im Grenzgebiet von Kirche und Politik gearbeitet, also dem Kirchentag der EKD und dem Bundespräsidialamt. Das hatte eine gewisse Kontinuitätslogik, auch wenn das vielleicht von außen nicht so aussieht. Das waren 6 Jahre Berlin, also ein Jahr Frankfurt und dann 6 Jahre Berlin. Und das war in seiner Weise einfach eine Form, so mit Kirche zu tun zu haben, mit der Außenhaut von Kirche, also mit der, da wo Kirche auf Gesellschaft trifft. Und dann tatsächlich sehr animiert durch die damalige Bischöfin Margot Kiesmann und durch Johannes Rau selbst so ein Gefühl zu haben, ja, vergiss die Gemeinde nicht, also sozusagen, geh an den Nukleus, geh an den Kern der Organisationsform, du bist an der Außenhaut gewesen, geh an den Kern. Es war eine komplizierte Reihenfolge, die meisten machen es umgedreht, aber so war es halt bei mir. Und dann wirklich von der obersten Bundesbehörde ins Gemeindevikariat sich ganz hinten anstellen. Das war sicherlich der größte Wechsel in meinem Leben. Und dann sind die Dinge in gewisser Hinsicht von den Rhythmen her ihren Gang gegangen. Vikariat macht man eine bestimmte Zeit, Probedienst macht man eine bestimmte Zeit. Und jetzt in meiner letzten Funktion im Gottesdienstinstitut war ich über 7 Jahre. Das ist ja für eine Stelle eine gute Verweildauer.
Davor waren Sie auch noch in der Stiftung Alsterdorf. Da haben Sie sich unter anderem mit dem Thema leichte Sprache, einfache Sprache beschäftigt. Warum gerade dieses Thema?
Das war so eine Gemeindestelle sozusagen auf der Grenze der Stiftung und des Stadtteils. Und das Thema leichte Sprache habe ich da kennengelernt von Menschen, denen das ein Anliegen war. Also das ist ein Issue, ein Anliegen der Menschen mit geistigen Behinderungen. Ich war auf einem Kongress, in dem es um Teilhabe an der Gesellschaft ging und da waren sozusagen Vertreter der leichten Sprache, die immer, wenn etwas nicht leichte Sprache war, so ein Stoppschild hochhielten und eben signalisierten, ihr verhandelt hier über uns, aber nicht mit uns. Das fand ich sehr eindrücklich und dann habe ich einfach erlebt, was damit gottesdienstlich möglich ist. Auch das im Kirchentag in manchen Zusammenhängen ausprobiert und gemerkt, dass das für viele einen ganz neuen Resonanzraum von liturgischer Sprache eröffnet oder auch biblischer Sprache, wenn sie in dieser mitgehenden Ein-Gedanke-pro-Satz-Art und Weise gesprochen ist und sich nicht so verschachtelt, wie das Deutsche sich oft verschachtelt.
Manchmal hört man ja von Kritikern, diese leichte Sprache sei sinnvoll, aber manche Dinge könne man nun einfach nicht in leichter Sprache darstellen. Sehen Sie das auch so?
Also bestimmte Gestaltungsformen gehen in leichter Sprache verloren, weil die eben einfach nicht leichte Sprache sind. So, also Poesie ist logischerweise an ihre Sprachform gebunden und damit in dem Sinne nicht übersetzbar. Das finde ich vollkommen klar. Und es gibt natürlich auch bestimmte wissenschaftliche Konstruktionen, die sind in so formelhafter Sprache oder auch eine bestimmte Weise juristischer Gesetzgebung. Aber immer wenn Sprache an eine bestimmte Form gebunden ist, ist es natürlich so genau nicht übersetzbar. Aber wenn es darum geht, möglichst viele Menschen mit hineinzunehmen, wenn das der Sinn von Sprache ist, dann würde ich schon sagen, dass man jeden Sachverhalt damit ausdrücken kann. Aber nicht jede Form, naturgemäß.
Ein anderer Punkt, Sie sind verheiratet mit einem Katholiken, sozusagen gelebte Ökumene in der Familie. Ihr Mann ist engagierter Katholik. Stellen Sie bei ihm manchmal noch Dinge fest, wo Sie denken, das ist ja doch ganz schön katholisch?
Das ökumenische Gespräch ist einfach sehr Teil unserer Relation und wir haben viel gelernt von der Aussage, man erwartet viel und kennt sich wenig. Das ist noch so aus dem Kontext des ersten ökumenischen Kirchentages gewesen. Dass es so Erwartungen, so Lieblingsklischees über die jeweils andere Seite gibt und das manchmal auch einfach nur was mit Kenntnisfreiheit zu tun hat.
Also es gibt ja bestimmte katholische Traditionen, es gibt bestimmte protestantische Traditionen. Spüren Sie das bei manchen Ritualen oder vielleicht auch im Gottesdienst, dass es doch sehr unterschiedlich ist?
Also bei den Katholiken, die ich besser kenne, erlebe ich so einen großen Respekt vor Liturgie, von der sie sehr viel und zugleich gar nicht so viel erwarten. Das ist ganz spannend. Also die Liturgie ist ja sozusagen, ist irgendwie Kirche und ist Ausdrucksform der Kirche und ist gebunden an ein starkes Verständnis von Kirche. Und deswegen ist man als geprägter Katholik, empfindet man natürlich schnell Störungen, wenn Dinge abweichen, wenn man es anders gewöhnt ist. Gleichzeitig erwartet man vom einzelnen Individuum des Geistlichen eigentlich nicht so viel. Der soll das mit Anstand machen und da sind noch viele andere beteiligt und Messdiener und so. Es ist ein viel kollektiveres Geschehen und da drin liegt auch so eine gewisse Gelassenheit. Und das ist bei uns Evangelischen ja völlig anders. Es gibt eine ganz starke Konzentration auf dieses eine Individuum, obwohl wir ja angeblich eigentlich kein Amt haben, muss dieses Wesen, was dieses Amt nicht hat, alles leisten, was sozusagen man von einem Priester praktisch gar nicht erwartet. Also die einzelne Person muss präsent, originell, authentisch, sich als Mensch zeigen, in der Rolle perfekt genügen, moralisch unangreifbar und auch ansonsten irgendwie großartig sein, was zugleich natürlich kein Mensch einlöst. Und deswegen ist die Fallhöhe so hoch. Und der evangelische Gottesdienst hat natürlich über das Gottesdienstbuch agendarische Verbindlichkeiten, von denen man aber mühelos abweichen kann. Und insofern gibt es so ein ganz großes Element von Freiheit und Willkür, wie das immer so ist bei Freiheit. Und insofern ist de facto das Enttäuschungspotenzial eines evangelischen Gottesdienstes leider Gottes wahnsinnig hoch. Natürlich auch das Glückspotenzial.
Ja, Stichwort Ökumene. Das Reformationsjubiläum in diesem Jahr wird ja auch sehr stark ökumenisch gefeiert. Von manchen kommt die Kritik zu ökumenisch. Das protestantische Profil würde verloren gehen. Sehen Sie das auch so?
Also ich habe diesen Gottesdienst am 11. März in Hildesheim verfolgt, diesen Healing of Memories Gottesdienst, und fand es sehr stark. Fand nun einfach auch die beiden Persönlichkeiten der leitenden Geistlichen stark, weil mich anrührt, wie gut die sich so verstehen, also dass die sich duzen und sich ins Gesicht gucken und so in der Lage sind, synchron zu agieren. Das finde ich erstmal einen hohen Wert an sich. Und mich hat auch die Liturgie gerührt. Nein, mir kann das gar nicht ökumenisch genug sein. Ich erziehe keinen Gewinn aus den Kontrasten. Das muss ich einfach sagen. Es ist aus meiner Sicht gesellschaftlich nicht unser Problem, wie wir uns am besten von der katholischen Kirche abgrenzen. Ich sehe darin keinen Gewinn. Ich glaube, dass wir sozusagen als christliche Kirchen Der Plural stört mich gar nicht so sehr, aber ich finde, das Profil entsteht nicht durch die Abgrenzung, sondern das Profil entsteht durch einen gesellschaftlichen Beitrag, durch eine plausible Frömmigkeit und durch ein überzeugendes, weiß ich nicht, durch ein überzeugendes geistliches Personal. So ist es einfach.
Aber kommt man in der Ökumene wirklich weiter oder bleibt es an den entscheidenden Stellen dann doch immer stehen?
Wer bestimmt denn, was die entscheidenden Stellen sind?
Zum Beispiel gemeinsames Abendmahl?
Ja, das ist eine Stelle, die, ich erlebe das natürlich immer, dass das in den Situationen, wo es passt und nicht zu Demonstrationszwecken ist, natürlich auch viel gemacht wird und etwas ist, was dann auch geistlich funktioniert, wenn alle Beteiligten wissen, was sie tun. Es ist so als Thema so groß geworden, auch hier, auch in der Gethsemane-Kirche. Im Jahr 2003 ist es ein großes Thema geworden, dass man in den Bereich von Übertretung und Schuld und Fehler gehoben hat. Und das tut diesem Thema überhaupt nicht gut. Also ich würde auf das Abendmahl eben ganz anders gucken. Ich würde gucken, was ist das für eine Frömmigkeit? Was passiert da drin? Was suchen wir da drin? Und was mich unglaublich anstrengt und woran ich mich auch nicht mehr beteiligen möchte, ist diese Reduktion auf die konflikthaften Themen. Die hat man definiert, in denen es starre. Und deswegen gibt es keinen Fortschritt. Und de facto passieren drumherum natürlich unendlich viele Dinge im Kleinen und im Großen. Und da kann man auf eine gemeinsame Reise nach Israel und Palästina gucken oder man kann gucken auf 1000 kleine Initiativen vor Ort, wo Leute völlig selbstverständlich Dinge zusammen machen und einfach keine Lust mehr haben, so reduziert zu werden auf diese Kampfthemen. Und ich bin da ein bisschen müde geworden, das merke ich jetzt hier in Berlin. 2003 war ich im Vorstand des ÖKT und da hatten wir große, brisante Themen und gleichzeitig große Glücksmomente des Zusammenwirkens. Und ja, man kann da bestimmte Stagnationen feststellen, aber letztlich interessieren die mich nicht so stark.
Anne Gideon, Sie waren im Gottesdienstinstitut der Nordkirche. Liegt Ihnen besonders die Predigt am Herzen? Also die Predigt ist ja eigentlich für Protestanten oft der Kern des Gottesdienstes. Oder geht es Ihnen da um ganz andere Sachen?
Natürlich nicht um ganz andere Sachen, aber mir ist die Predigt ist für mich Teil des Gottesdienstes und für mich predigt der ganze Gottesdienst. Und für mich ist auch der ganze Gottesdienst Liturgie, auch die Predigt. Und ich bin am allerstärksten interessiert an einem Gefühl liturgischen, wie soll ich sagen, liturgischen Seins. Also dass ein Gottesdienst aus einem Guss ist, dass die Leute, die ihn feiern, dass er tatsächlich deren Gottesdienst ist und nicht eine Tagesordnung einer einzelnen Person, die irgendwie sich durch die Punkte hangelt. Und die Predigt ist natürlich so als Höhepunkt inszeniert und das ganze Studium der Theologie bereitet sehr stark darauf vor, auf diesen Sprechakt. Und wenn man dann Menschen ganz unabhängig von beruflicher Couleur befragt, was sie aus Gottesdiensten erinnern, die sie als gelungen erlebt haben, sind es eben ganz oft atmosphärische Dinge, kommunikative Dinge, Musik, Lieder, Räume, Licht, die man aber alle eigentlich nicht lernt im Studium. Und natürlich gibt es Leute, die sind sehr berühmt dafür, dass sie gut predigen und das ist auch eine riesige und wichtige Kunst. Aber auch die wird meines Erachtens völlig überfrachtet, wenn man sie so isoliert. Für mich hat eine Predigt dann ein hohes Maß an Gelingen, wenn sie eingebettet ist in liturgische Verknüpfungen. Und dann erzeugt die Predigt ein Stimmigkeitsgefühl und ist nicht Teil einer Verlautbarung.
Ist denn überhaupt eine Predigt heute noch zeitgemäß? Also ein 10- bis 15-minütiger Vortrag zu einem vorgegebenen Bibeltext?
Also ein Vortrag zu einem vorgegebenen Bibeltext ist nicht zeitgemäß. Es gibt nun auch viele Predigerinnen und Prediger, die das so auch niemals machen würden. Also Dinge, die im Umfeld der dramaturgischen Homiletik und sozusagen des stärkeren Sehens von der Predigt als Kunst unter Künsten sehen die Predigt als ein Ereignis, als einen Sprechakt, als etwas, was passiert, während man es spricht und was nicht auf dem Manuskript fertig ist. Also die würden nicht sagen, ich habe meine Predigt fertig, wenn sie das Manuskript fertig haben, sondern der Moment der Predigt ist der Moment des Ereignisses im Gottesdienst. Und dieses Ereignis ist eben genau keine Vorlesung, sondern ist ein vorbereitetes, kommunikatives Sich-Einlassen auf das Gespräch zwischen biblischer Tradition, Raum, Situation, mir als Person, die predigt und den Menschen, mit denen ich feiere. Und natürlich das göttliche Ereignis sozusagen. Und erst wenn ich dem überhaupt Raum zutraue, ist ja jedes Skript ohnehin nur Handwerk.
Frau Gideon, Sie haben auch an einem Preacher Slam teilgenommen, also Poetry Slam sozusagen für die Kirche, für den Gottesdienst. Sind das ja Mittel, um Wege, um vielleicht auch jüngere Leute zu gewinnen? Also das ist ja das große Problem, dass man an die eigentlich schlecht rankommt seitens der Kirche. Außerdem ist die Gottesdienstquote liegt bei 3-4%. Das ist natürlich auch nicht das, was wahrscheinlich, wovon Prediger von den Pastoren träumen. Gibt es Mittel und Wege, wie man Gottesdienste attraktiver gestalten kann?
Was man attraktiv findet, ist natürlich völlig verschieden nach Laune und Sozialisation. Und insofern, Menschen versuchen, feiern Land auf, Land ab, in ganz unterschiedlicher Weise Gottesdienst. Gottesdienstarbeit ist Kommunikationsarbeit. Also ein Gottesdienst beginnt nicht sonntags um 10.15 Uhr, sondern der beginnt im Leben in der Woche. Also Leute, die mit ihrer Gemeinde leben, feiern auch mit ihrer Gemeinde Gottesdienst. Und insofern funktioniert es aus meiner Sicht nicht über Werbung und sozusagen ständig neue Formate, sondern über Interaktion und Beteiligung. Und es gibt einfach auch demografische Situationen, in denen man einfach nur mit Anstand mit den Leuten, die da sind, in kleiner und bescheidener Form das machen kann, was man macht. Es gibt sozusagen Regionen, in denen es in dem Sinne einfach auch keine jungen Leute wohnen, und wieso sollen sie dann zum Gottesdienst kommen? So ist das nun mal. Also für mich ist, wir haben das in der Beratungsarbeit oft erlebt, dass Leute anrufen und sagen, bei uns ist der Gottesdienst schlecht besucht, was sollen wir tun? Sollen wir lieber eine andere Uhrzeit machen? Sollen wir andere Lieder singen? Und man kann nur sagen, ja, irgendwie ja, aber das sind alles nur kleine Pflaster einer großen Situation. Und es war auch früher nicht so, dass immer 100% der Leute zum Gottesdienst gegangen sind. Und viele empfinden einmal im Jahr zu Weihnachten eben als regelmäßig und würden schreien, wenn es das nicht gäbe. Und manchmal denke ich auch, die Zahl derjenigen, die das sozusagen treu hütet, bereitet den Boden und hält ihn vor, damit es dann auch in der Osternacht explodieren kann. Also ich habe gar nicht so einen Sättigungsanspruch.
Sie sind Rektorin des Pastoralkollegs in Ratzeburg, haben mit weiteren Fortbildung von Pastorinnen und Pastoren zu tun. Müssen Sie die manchmal auch ein bisschen aufrichten?
Auf jeden Fall. Das ist für, ich habe in meiner Einführungspredigt geredet über Elia unterm Ginster. In der neuen Luther-Übersetzung ist es nicht mehr der Wacholder, sondern der Ginster. Und habe ein bisschen darüber nachgedacht, was so ein Ort sein kann. Also so ein Ort, wo jemand kommt und auch noch ein zweites Mal kommt und sagt, steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit. Und eben aber auch nicht sagt, bleib liegen, ich mache das für dich. Sondern sagt, ja, erstens, hier darfst du sein und zweitens, dann geh auch wieder los. Und das ist, Gott sei Dank machen wir das da im Kollektiv, und manchmal werden die Leute einander auch zu so Engeln. Also für mich ist es ein Ort der Enteinzelung. Viele Leute sind einfach sehr alleine in ihren Positionen und kommen dahin. Und
also auch viele Pastoren.
Ja, natürlich. Das bringt natürlich die Stellenkonstruktion mit sich, dass Leute zum Teil alleine 17 Dörfer versorgen. Und da ist einfach niemand, der auch so ist. Und dann gibt es den Konvent einmal im Monat. Aber das ist dann auch manchmal zu angespannt. Und die Leute genießen den Austausch mit ihresgleichen aus anderen Regionen. Die Nordkirche ist riesig, das heißt, man hat zum Teil Regionen, mit denen hatte man noch nie was zu tun, und die trifft man da auf der Dominsel, das ist toll. Und insofern, ich bin eigentlich dann glücklich, wenn so Konstellationen gelingen, in denen die Leute sich gegenseitig stärken, dieser Ort was dazu beitragen kann, die Impulse was dazu beitragen kann, die Leute wieder beten. Wir haben dann sehr regelmäßig geistiges Leben, gut versorgt werden, sich gut ernähren, laufen, schwimmen, so ist es so eine, das ist ein etwas umfassendes Bild davon, was da geht.
Wenn der Kirchentag nun zu Ende geht, denken Sie, Sie gehen auch mit neuer Kraft, vielleicht auch mit neuen Ideen zurück nach Ratzeburg?
Ja, also ich bin sehr dran an diesem Thema Resonanz. Wir haben ja im Zentrum Gottesdienst Hartmut Rosa zu Gottesdienst als Resonanzgeschehen. Das finde ich im Moment eine der aufregendsten soziologischen Theorien, die ja auch theologisch relativ stark rezipiert wird, und die offenkundig das Thema Resonanz löst eine Resonanz aus, von der ich glaube, dass die noch gar nicht abgeschöpft ist.
Und von der Kirche dann auch profitieren kann.
Und von der die Kirche auch profitieren kann, genau. Und von der auch Bildungsprozesse oder so, Bildungsprozesse, wie wir sie da gestalten, profitieren können. Diese Frage, wie geht Mitschwingen, nicht wie geht sozusagen Trichter, sondern wie geht Mitschwingen und wie kann man das wie kann man das erzeugen oder wie kann man dazu beitragen, dass das gelingt. Das ist mir sehr wichtig. Und musikalisch, ich nehme immer neue Lieder mit, ich nehme immer auch Kontakte mit von Leuten, von denen ich glaube, man könnte was zusammen machen. Ich muss permanent Kommunikation organisieren und dafür ist es hier natürlich eine Fundgrube.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.